BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne ganz herzlich willkommen. Ich freue mich heute über Gäste aus Niederbayern, die zu uns gekommen sind. Sie kommen aus der Nähe von Bad Birnbach. Da liegt das Hofgut Hafnerleiten. Und dort hat Erwin Rückerl 1999, also vor 25 Jahren, die erste Kochschule in Niederbayerns entwickelt und eröffnet. Aber dabei ist es nicht geblieben. Das Hofgut hat eine ganz interessante Geschichte und eine ganz interessante Reise gemacht in diesem Vierteljahrhundert. Und das hat er zusammen mit seiner Schwägerin, der Stefanie Rückerl, niedergelegt, dargelegt in einem Buch. Und das Buch fängt sozusagen die Seele an. Die Seele eines ganz besonderen Platzes, an dem es auch ganz besonders gutes Essen gibt. Und darüber werden wir reden in den nächsten 2 Stunden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Schön.
Danke.
Ja, hallo.
Hallo
erstmal.
Guten Morgen.
Schön, dass wir da sein können.
Also, ich kann es ja schon vorab verraten. Das große Stichwort, Erwin, bei dir in der Küche ist natürlich auch einfach die Regionalität. Also bei dir gibt es keinen Hummer und kein Kaviar, sondern du machst die Sachen, die bei dir vor der Haustür sind, gell?
Ja, der Kaviar, da haben wir natürlich einen Forellenkaviar oder einen Saibling. Also ich sage, es gibt schon ein bisschen edlere Sachen bei uns auch. Und regional bedeutet für mich aus dem Bezug aus der Nachbarschaft, aber sehr mediterran angehaucht. Das heißt, also ich koche schon ein bisschen aus dem Bauch raus mit Olivenöl und mit viel Gemüse. Fisch, Fleisch ist eine Nebentätigkeit, eine Beilage. Das sind so unsere
Besonderheiten. Werden wir gleich vertiefen, wir haben genug Zeit dafür. Stefanie und Erwin Rückerl vom Hofgut Hafnerleiten sind heute bei uns zu Gast. Wie war denn bei dir deine kulinarische Laufbahn? Wieso hast du dich überhaupt für das Thema Kochen, Lebensmittel und Gastro interessiert? Erwin, erzähl uns ein bisschen.
Ja, ich komme aus einem Hotelhaushalt und die Oma hat gemeint, wer kocht, weil du musst ja irgendwann weitermachen. Und da ich nicht wirklich gewusst habe, was ich tatsächlich machen soll, hast du es halt gemacht. Und der persönliche Ehrgeiz als Sportler, weil ich war sehr guter Sportler, war halt einfach so, das schaffe ich schon, weil es hat mir eigentlich keiner zugetraut. Also meine Eltern, wieso
ehrlich,
wirst du jetzt
warum?
Kochen?
Haben ja, sie gedacht, du hast das Durchhaltevermögen?
Nie in der Kindheit. Also da gibt es ja viele andere Beispiele, die schon in der Kindheit immer in der Küche gestanden sind. Ich war nie in der Küche gestanden.
Ach so,
ich war immer im Service draußen. Ich habe eingeschenkt, ich habe geschaut, dass die Kasse stimmt. Und ja, und dann bin ich halt Koch geworden, einfach so aus der Laune von der Oma raus. Und dann habe ich hier gleich gegenüber, also im Hotel Deutschen Kaiser, habe ich damals gelernt. Also ich habe da rüberschauen können zu euch.
Aha.
Und später war ich dann natürlich auch noch in der Sternengastronomie in Königshof, also nicht mehr in der Form, wie es jetzt heute dasteht, aber vom Frühjahr noch her, und habe halt meine Laufbahn erst einmal in München begonnen.
Mhm.
Nach dem El Tulla in München, leider gibt es das auch nicht mehr, in der Sparkassenstraße war das, habe ich die Chance gehabt, in Italien weiterzuarbeiten, weil Dr. Benussi gab mir die Möglichkeit, also in Sardinien anzufangen, und da war ich eben bei Giovannino und bei der Anna.
Mhm. Und da konntest du Italienisch schon ein bisschen oder hast du es dann, wie gesagt, Learning by Doing, wenn man vor Ort ist, kommt man schnell rein?
Learning by Doing, im Endeffekt, ich bin mit Ciao, Bravo, Grazie
genau, bitte, danke,
nach Italien gekommen, aber also küchentechnisch geht es schon, aber ja, mehr oder weniger einfach ins kalte Wasser gesprungen.
Und das hat dich schon infiziert, gell? Dieses italienische Kochvirus hat dich dann nicht mehr losgelassen.
Das war dann letztlich das Italien, also wie die Anna gekocht hat. Weil wenn man aus der Sternenküche kommt, wird ja sehr klar vorgegeben, was oder wie jedes Gericht zubereitet werden muss, also vom Küchenchef her. Dann kommst du nach Italien runter, da war die Anna da. Die Anna, die hat sich nur gefreut, wenn sie tolle Lebensmittel gehabt hat. Die hat was mir gezeigt und gesagt, jetzt mach was draus. Und abends kamen Gäste, es gab keine Speisekarte bei uns. Und der Giovannino hat ja nur erzählt, was er eingekauft hat, und wir in der Küche haben halt irgendwas gemacht. Und es ging immer tischweise. Also wir hatten auch keine verschiedenen Gerichte an einem Tisch. Wir
das
haben immer so,
macht man auch nicht so in Italien.
Nee.
Oder, man zahlt ja auch für einen Tisch.
Genau.
Ja, das
und
ist ganz
dann,
anders.
Und dann haben wir einfach so drauf losgekocht. War für mich eine große Umstellung, gebe ich zu. Aber genau das hat diesen Funken dann letztlich umgedreht. Und gesagt, okay, das ist, was Spaß macht. Also das Kochen so aus dem Bauch raus. Und
auch die Kreativität, die man dann entwickeln muss, weil du sagst, jetzt habe ich eine Artischocke, jetzt habe ich ein Lamm und die Pasta. So, und wie passt das jetzt zusammen? Wie bringe ich das zusammen, dass es passt?
Eben über die eigene Kreativität, also einfach Spaß dran gehabt. Klar, dass du die Anna gehabt, für die du viel abgeschaut hast und auch mal was gefragt hast, aber letztlich durch das eigene Probieren. Und der Sprung dann wieder zurück. Ich war dann nochmal ganz kurz in München, habe die ein oder andere Sous-Chef-Stelle noch gehabt und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Auch da einen kleinen Weg, also bis ich dann letztlich das Hofgut gehabt habe, waren das nochmal 3 Betriebe. Und dann eben seit 99 habe ich mit der Kochschule dann begonnen.
Aber du hast gesagt, das war eigentlich die Oma in der Gastrofamilie, die gesagt hat, Mensch, einer muss weitermachen, mach einen Koch. Du hast aber dann nicht gehadert. Es war ja damals vielleicht nicht ganz deine Entscheidung, sondern du hast es auf Empfehlung gemacht, auf den Rat hin deiner Oma. Aber hast du dann gesagt, das ist es schon? Das war dann doch schon meins?
Also da war es der sportliche Ehrgeiz die ersten Jahre und auch dieses
Du.
Ja, weil der Beruf ist schon hart.
Ja,
der Beruf ist hart.
Natürlich.
Auf der anderen Seite, klar, du lernst viel, du machst viel, du kannst auch viel herzeigen. Also gerade also nach der Sternengastronomie war das total spannend. Aber das Italien hat also was anderes bewirkt. Und da ist einfach die Lust oder dieses Bauchgefühl losgegangen, dass das Kochen wesentlich mehr ist, als nur Gerichte, irgendwas nachzukochen. Und Das war letztlich das, warum das Hofgut heute so ist, wie es ist. Und auch diese Kochschule ist aus dem entstanden. Diesen Spaß am Kochen, dieses Schmecken, dieses Riechen, dieses Ausprobieren, dieses einfach immer wieder was Neues zu machen und die Produkte einfach mal ein bisschen mitreden zu lassen.
Hast du dieses Hofgut dann gesucht und gefunden? Gab es das schon? Gab es da schon irgendwas? War das eine Gastronomie? War das ein Stadel? Was war denn da zu deinen Anfängen?
Also es war quasi eine Hausnummer, also ein Haus, wo zusammengefallen war. Mhm. Es war also eine Hofstelle, aber nicht erhaltungswürdig. Und ja, also letztlich war für mich klar, ich brauche irgendwas, wo ich mich gut aufhalten kann. Also ich wollte keine Nachbarn haben und habe es eigentlich nicht aus dem Gedanken, aus dem geschäftlichen Gedanken damals das Grundstück gekauft, sondern für mich gekauft. Also das war so ein Bauchgefühl. Da fühle ich mich wohl.
Warum? Was war da? Was war das Ausschlaggebende? Die Landschaft, die Einsamkeit, die Ausgewogenheit zwischen Wiese, Wald?
30.000 Quadratmeter Grund um mein Haus rum. Okay. Ich konnte um mein Haus rum gehen. Ich konnte Rasen mähen am Sonntag und keiner hat sich beschwert. Also ich bin ja eigentlich aus der Stadt und oder auch in Oberaudorf, wo ich gelebt habe. Du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Und diese Freiheit, also zu machen, was man will, war für mich eigentlich schon wichtig. Vor allem, ich habe das ja nicht gekauft, um ein Geschäft draus zu machen, sondern das habe ich erstmal für mich privat gekauft. Und nach langer Zeit durfte ich auch bauen. Und wo ich dann gebaut habe, habe ich dann meine ersten Gäste aus Oberaudorf mitgenommen und habe gesagt, schau her, ich habe jetzt mir ein Haus gebaut und jetzt können wir zusammen da mal das Ganze mal anschauen. Und dann musste ich ja irgendwas kochen und dann habe ich gesagt, Mensch, dann kochen wir halt gleich zusammen. Das war der Ursprung, das war 97, wo das Haus fertig war und habe mit den ersten Gästen von meinem Hotel dann immer mit denen gekocht da draußen. Wir sind da diese 3 Stunden nach Niederbayern gefahren und haben dort gekocht. Und erst 99, wo ich dann Oberaudorf aufgegeben habe, habe ich quasi die erste Kochschule Niederbayerns gegründet.
Das war damals eine gute Zeit, natürlich, denke ich mal, weil 99, da war schon die neue deutsche Küche sozusagen, war schon ein bisschen durch, aber das Verständnis für, wie man kocht, dass man kocht, dass man vielleicht von den, ja, ich sage mal, von den ganz alten Traditionen, die so tief verwurzelt waren, sich auch ein bisschen lösen darf, dass man auch mal was anders machen darf. Dieses Bewusstsein war bei vielen Leuten schon da und sie wollten das Know-how dazu.
Die Neugier, die war riesengroß. Also ich habe das ja gemerkt bei den Gästen, für die ich gekocht habe. Also wir machen einmal Nudeln selber. Ob man es jetzt bayerisch kriegt, dann haben sie dann Maultaschen oder eben Bandnudeln oder dann Tagliatelle oder Pappardelle. Letztlich geht es ja immer um diese Lebensmittel, wie man damit umgeht. Und wir haben halt einfach alles selber gemacht. Also ob das eben die Pasta war, ob es die ganzen Soßen waren. Die Leute waren ja richtig neugierig drauf. Und gerade in der leichten mediterranen Küche, die also auch nicht so von der klassischen Küche abhängig ist, sondern da macht man irgendwie was, brat irgendwas an und zieht da eine Soße raus, ist auch sehr einfach und verständlich. Da kommt es eher aufs Detail dann drauf an, ob man dann wirklich eine Spitzenküche macht. Aber so vom Grundverständnis lernt man das sehr schnell. Und das war für mich natürlich als Einstieg für meine Gäste natürlich klasse, weil wenn was einfach geht, das kochen die gern nach. Und dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich wollte. Sie haben Lust zum selber machen gehabt.
Und 1999, das ist genau 25 Jahre her, das war damals die erste in Niederbayern. Also es war wirklich was Neues. Und das hat sich dann, da ist so ein Schneeball draus geworden, oder? Der hat angefangen zu rollen und dann ging es immer weiter und dann kam eins zum anderen.
Letztlich ja. Also ich habe dann meine jetzige Frau kennengelernt und die Problematik war, so wie wir jetzt das haben, können wir eigentlich nicht weitermachen, weil es war Scheidung dazwischen und. Und dann haben wir gesagt, okay, Flucht nach vorne oder verkaufen. Und wir haben uns für die Flucht nach vorne, das heißt, wir haben uns erweitert. Wir haben also den Donnerstag mit der Spaghettata dann gemacht, den Freitag mit dem Kulinarium. Wir haben Veranstaltungen gemacht und aus diesen Veranstaltungen wurde dann das ein oder andere, was gesagt, Mensch, jetzt haben wir was getrunken, jetzt müssen wir ja irgendwo schlafen.
Ja.
Und wir hatten zwar ein kleines Haus, das Bootshaus, das wir dann vermietet haben, aber das war dann die Ursprungsidee, dann mehr draus zu machen und 2005 sind eben die neuen Themenhäuser entstanden.
Mhm. Also das heißt, die Leute sind auf euch zugekommen und haben gesagt, es wäre schön, wenn wir nach dem Essen nicht heimfahren müssten, könnt ihr auch nicht uns was anbieten. Und dann habt ihr gesagt, machen wir.
Das war diese Notwendigkeit, weil erst kocht man zusammen oder wie gesagt, eine kleine Veranstaltung.
Ja, ein Glas Wein ist schnell getrunken, ein zweites
auch. Und dann hat man
auch.
Das gemacht. War nicht ganz einfach, also auf dem freien Land, wie man so sagt, also im Außenbereich, einfach zu bauen. Also es gibt ja eine gewisse Bauordnung, aber mit viel Hilfe von außen, also von den Landrätinnen, auch der Bürgermeister, die dann mehr oder weniger uns geholfen haben, also diese ersten Schritte zu tun und natürlich auch für die Region was zu tun, weil wir haben dann doch etliche Preise gewonnen. Also man wohnt tatsächlich in einer preisgekrönten Architektur. Also alle diese Bauabschnitte, wo man bei uns wohnt, haben wir halt einfach eben den PDA-Preis Bund Deutscher Architekten, den Arturo Best Architects und auch einen Publikumspreis von der Süddeutschen Zeitung damals gewonnen. Und das ist halt immer so Schritt für Schritt weitergegangen. Und da ist halt der Spaß dann immer größer geworden, dass wir das Thema Architektur und Kulinarik zusammengebracht haben.
Wir unterhalten uns gleich weiter. Die Seele all dieser Häuser, die kann man bewundern in dem Buch des Die Schwägerin, die Stefanie ist nicht die Frau, das ist die Schwägerin, müssen wir gleich mal klarstellen, vom Erwin, zusammen mit ihrem Mann gestaltet hat. Fantastische Fotos, da kann man auch diese Häuser ein bisschen sehen, man spürt da die Seele dieses Anwesens. Das ist, also blätterst da rein und denkst, wow, ist das schön, da will man eigentlich hin. Du hast gerade erzählt, Erwin, wie das losgegangen ist mit deiner Kochschule und wie sich dann nach und nach aus dieser Kochschule auch ein, ja man kann eigentlich gar nicht Hotel dazu sagen, entwickelt hat, weil es ist kein Hotelbau in dem Sinn, sondern du hast deine Themenhäuser, die du dann eben Gästen zur Verfügung stellst. Da gibt es ein Teichhaus und ein Wasserhaus, ein Bootshaus, ein Gartenhaus, ein Baumhaus.
Richtig.
Auch. Und das Rottaler Langhaus. Das musst du mir jetzt erklären. Was ist denn das Rottaler Langhaus?
Das sind drei, wo wir haben. Und die Idee war damals, wir hatten Gäste, die zwei Häuser, also Pärchen, zwei Häuser gemietet haben. Und zwar eher nur zum Schlafen. Das heißt, dass er schnarcht oder sie wollte lesen.
Ja, das kennen, glaube ich, viele Paare.
Und die haben dann halt immer zwei Häuser gemietet. Und dann haben wir gedacht, das ist auch irgendwie doof. Gell? Und wenn wir mal was bauen, dann bauen wir die ein bisschen größer. Das heißt, also, unsere Langhäuser haben jetzt noch eine Schlafkoje. Also falls man wirklich getrennt schlafen muss, weil es nicht anders geht. Und sind ca. 80 Quadratmeter groß. Also sind ein bisschen anders gebaut und da gab es eben den Internationalen Architekturpreis dafür. Und aus der ganzen Geschichte haben wir dann natürlich wieder die anderen wieder erweitert. Wenn man vom Baumhaus redet, haben wir jetzt gerade wieder eine Sauna dazu gebaut, aber nicht irgendwo eine Sauna, sondern wirklich auch wieder in den Bäumen oben. Also man läuft vom Baumhaus wie so ein Baumwipfelweg zu einer Sauna im Wald oder ein kleines Stückchen weiter in so einen kleinen anderen Würfel. Das haben wir einfach als wie ein Daybed hergerichtet. Das heißt, also man kann draußen dann schön ruhen oder, wie es heuer im Sommer war, sogar draußen schlafen, weil wir hatten etliche Nächte, die weit über 20 Grad waren. Und dann war das draußen schlafen im Wald natürlich was ganz was Tolles. Mhm.
Hast du dieses Gespür auch für Architektur oder hast du gute Berater um dich rum oder beides?
Also ich weiß, was ich will, aber ich brauche natürlich Architekten. Also ich gebe immer so ein gewisses Thema vor, ein gewisses Gefühl vor.
Also sagst du, ich will ein Baumhaus zum Beispiel oder ich will jetzt die Sauna am Baumhaus.
Genau, diese Grundthemen. Und natürlich zeichne ich viel mit, was aber dann von den Architekten wieder so gezeichnet wird, dass es auch machbar ist. Weil manche Sachen sind bei mir zu groß und zu umständlich, die dann wieder reduziert werden oder umgekehrt, wo ich dann merke, das haut nicht hin, ich muss da ein bisschen einschreiten und sage, nee, das kann ich mir nicht leisten, ich muss das in einen anderen Kontext bringen. Mhm. Aber in der Zusammenarbeit ist es immer ganz was Tolles geworden und man sieht es auch wurde von allen dann auch belohnt.
Also es gibt eben dieses neue Buch von euch, Hofgut, ein kulinarischer Sehnsuchtsort, und es sind ausgesprochen schöne Fotos wirklich drin. Das ist euch sehr gut gelungen. Und wenn man da durchblättert und reinblättert, und dann sieht man immer aus verschiedensten Blickwinkeln, mal von oben, mal von der Seite, sieht man eben, wie das Haus am Wasser steht, wie das Haus da wie ein Baumnest in den Baumwipfeln klebt. Dann sieht man das Gewächshaus und die Gartenanlage. Und da kommt jetzt auch deine Schwägerin, die Stefanie, mit ins Spiel sozusagen. Hast du ein bisschen warten müssen? Entschuldigung.
Nein, das war total also, in Ordnung. Ich fand auch vieles nochmal wieder spannend.
Ihr habt die Seele dieses Ortes, habt ihr versucht, sozusagen in einem Buch einzufangen, du und dein Mann?
Ja, genau. Und also der Stefan, Erwins Bruder, der das in der Grafik so wahnsinnig toll gemacht hat. Und wir betreuen das Hofgut ja schon sehr lange. Und man muss sagen, die Fotos, möchte ich an der Stelle schon auch mal sagen, die sind von der Mona Ordner. Das war eine tolle Zusammenarbeit, eine junge, wahnsinnig talentierte Fotografin, die das Hofgut aber schon gut kennt. Und wir haben natürlich, also als wir vor vielen, vielen Jahren das Logo gemacht haben, was man auch in dem Haus sieht, da sind diese vier Säulen drin, auf denen das Hofgut steht. Und wir haben jetzt dann auch versucht, in dem Buch, was ja auf der einen Seite eben diese Architektur, aber es ist auch ein Kochbuch und ein kulinarischer Leitfaden oder eine kulinarische Inspiration, auch mit Blick auf die Zutaten. Deswegen findet man ja auch so viele sehr, sage ich mal, Zutaten, die in ihrer Klarheit der Architektur gegenübergestellt werden. Und das ist etwas, was auch man im Hofgut eigentlich, wir hatten gerade die Architektur oder was auch den Erwin da leitet. Wir haben sowas wie Markenwerte auch im Hofgut, die Natürlichkeit heißen, Klarheit, Persönlichkeit und Respekt. Und all das findet man dann einmal in der Küche, in den Rezepten, in der Bildästhetik und jetzt auch in der Buchästhetik wieder. Und ich glaube, das ist, warum wir jetzt sagen, Mensch, da ist die Seele auch getroffen, weil das ist ja das tiefste, innerste, was wir auch, wofür wir vielleicht jeden Tag aufstehen, ne? Und was auch die Gäste spüren und reich beschenkt wieder zurückfahren können, weil man dieses tiefe Gefühl dort, also wir sagen auch immer, wir schaffen Räume. Das ist jetzt nicht, also jedes Haus ist besonders, aber auch die Räume, die drumherum sind und die Räume, die innen drin, aber auch der Raum, der beim Essen geschaffen wird. Und das haben wir jetzt zum Beispiel versucht, indem wir in dem Buch gesagt haben, nicht, wir machen jetzt Vorspeisen, Hauptgerichte, haben wir da drin, aber wir haben gesagt, wir machen Gerichte für zwei, die in diesen Baumhäusern inspiriert sind. Und wir haben Gerichte à la Familia, die eben aus diesem familiären, mediterranen Kochgefühl, was der Erwin gerade so schön beschrieben hat. Und wir haben Gerichte zum Feiern, weil das ist ein Ort, wo man auch wahnsinnig toll Geburtstage, Hochzeiten feiern kann, die man sozusagen immer in Zehner-Schritten skaliert, dann zu Hause für eigene Gäste umsetzen kann. Das war ein wichtiger Grundgedanke und immer dem zugrunde liegt halt die Seele des Hofguts, diese Werte, in denen wir uns auch alle verpflichtet fühlen und auch sehr gerne auf- und wohlfühlen. Ne? Genau.
Wie man unschwer hört, bist du kein Kind des bayerischen Staates, sondern du kommst aus Essen, also aus dem Ruhrpott. Genau. Aber ich habe es immer so erlebt, dass, Entschuldigung, ich bleibe jetzt einfach mal beim Ruhrpott, dass die Ruhrpottler und die Bayern irgendwie immer ganz gut funktionieren zusammen.
Ja, das
gell?
Irgendwie finde ich auch so dieses... Das ist so gerade, das ist nicht so, man redet nicht
ist
so
nicht
drumherum.
Ist nicht so verkünstelt und nicht verbogen. Also es ist immer so eine
Ehrlichkeit.
Gleich eine Bindung da zwischen diesen beiden verschiedenen Menschenstämmen.
Ja. Und durch meinen Mann Stefan, der da ja eigentlich, also der ist ja natürlich, weil das ist ja auch das Schöne, dass da Familie, wir hatten das ja schon, also dass dieses ganze Team, also dass das so, wenn du über Jahre, und deswegen ist auch, glaube ich, so ein Buch nur möglich, wenn du über Jahre so viele Schritte zusammengehst und dich so gut kennst, auch in dem, was das ausmacht, dann ist das, und dann auch da werden dann praktisch so wie diese Brücke zwischen Ruhrpott und Bayern. Ne? Also, aber es ist auch die Ästhetik, weil mein Mann und ich sind ja beide Designer. Ich war in der Folkwang in Essen, was ja, gut, da ist auch Schauspiel und Musik zu Hause, aber, und der Stefan hat in München Grafikdesign studiert, und wir haben natürlich auch, was halt schön ist, dass wir auch den Raum bekommen von Erwin und Anja, dort dann sozusagen auch in der Freiheit sowas zu machen, und dann wird es irgendwie, dann wird es so, finde ich, auch ein Familienprojekt, was so mal auch sich ganz anders anfühlen kann.
Warum kam es denn überhaupt zu diesem Buch, Erwin? Du hast ja doch eigentlich genug zum Tun, oder ist der immer nur ein bisschen langweilig nebenzu?
Nein, das ist tatsächlich, also so diese 25 Jahre, das war so, das ist so ein Lebensabschnitt. Und das hat man dann, also vor allem mit meiner Frau, wie gesagt, mit der Anja, gesagt, pass auf, jetzt machen wir da nochmal was. Also die war schon die Hauptinitiatorin, dass sie gesagt hat, ja, jetzt müssen wir das nochmal irgendwie zusammenfassen und also okay, machen wir es. Also dann haben wir einen Grund, 25 Jahre und sagt, wenn man dann natürlich einen Stefan und eine Stefanie mehr oder weniger in der Familie hat, dann ist es natürlich sehr naheliegend, so, können wir sowas als Projekt bringen und mit der Mona eben zusammen haben gesagt, ja, wir haben schon ein paar Bilder und dann wurde das Konzept schon mal geschrieben und das hat sie hervorragend gemacht und das große Glück war natürlich auch, dass wir auch einen Verlag dann auch gefunden haben, der für uns das Ganze dann so vom Druck und von der Vermarktung auch noch macht.
Mhm. Ein bisschen stolz schon, oder?
Ja, absolut.
Geil, das ist
absolut.
Schön. Das ist schön.
Nein, es ist,
also, ein schönes Bilderbuch.
Also, ich sag, die Bücher sind angekommen. Also wir haben natürlich auch ein paar ins Hofgut gekriegt und dann kommt die Palette da angefahren und dann siehst du das und alle, also ob sie Kinder waren, ob sie Mitarbeiter waren, die waren nur begeistert, die anderen anschauen und aufmachen und war sensationell, ja.
Und die Gäste werden es hoffentlich auch würdigen. Es ist ja noch recht druckfrisch.
Ja. Nein, es ist also extrem gut angekommen und sie haben sie auch alle gefunden, weil das ist auch wichtig gewesen. Und wir haben auch, man konnte es ja dann später lesen, also ich habe auch die Namen reingenommen, die nicht mehr bei uns arbeiten, weil in den 25 Jahren sind sehr viele Mitarbeiter gekommen und gegangen und alle haben ja ihren Beitrag irgendwann geleistet.
Das finde ich nobel, ja. Gute Einstellung. Ja.
Und so stehen ja die auch mit drin.
Mhm. Ja. Und wir haben ja auch in den Anekdoten diesen Menschen, die dich so geprägt haben, von denen du, Erwin hat dann sozusagen, wir haben ganz viele auch wirklich schöne Tage verbracht und Abende, wo Erwin aus seiner Vergangenheit erzählt hat und ich durfte das dann zusammenschreiben, natürlich auch immer wieder mit seinem Blick drauf, ob das auch alles so jedes Wort das trifft, das ist ja das, aber das ist ja das Schöne, dass, also das wird man, findet man halt auch in dem Buch, dass diese Anekdoten auch diese Gerichte nochmal, sage ich mal, so ein bisschen umarmen, ne? Und auch aus der Kochschule, nicht nur in Form, also in Form von Tipps, aber auch in Form von, wie ist das entstanden? Was ist da, hat die Anna, also ich habe genau diese Geschichten mittlerweile, nehme ich die auch in meine Küche mit rein, weil da gibt es so wunderbare Arten, warum der Fisch so zart wird. Ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, das
sagt er uns dann noch.
Genau, sagt der Erwin. Aber das war auch irgendwie, finde ich, sehr berührend und war mir auch, obwohl wir uns schon so lange kennen, gar nicht klar, ist jetzt erst durch das Buch rausgekommen, wie viel und auch die Menschen dort nochmal, sage ich mal, sozusagen in diesen 25 Jahren ein Teil in diesem Kochbuch auch sind, ne? Also jetzt auch sozusagen festgeschrieben sind.
Also, das Hofgut hat sich langsam entwickelt. Von der Kochschule ist es kein Hotel, sondern so ein Themendorf geworden mit unterschiedlichsten Möglichkeiten für die Gäste zu übernachten. Was kommen für Menschen zu euch? Wollen die Natur, wollen die Ruhe, wollen die gute Küche, wollen die alles zusammen? Sind die wandern, gehen die radeln? Was habt ihr denn da für Leute zu Gast?
Genau die wir jetzt gerade beschrieben haben, also Leute, die Ruhe suchen, die einerseits auch bei uns feiern, Familienfeiern oder Hochzeiten, Individualgäste, die wirklich die Zweisamkeit, weil wir bringen das Frühstück ja ins Häuschen runter und auf der anderen Seite haben wir unsere Gäste, die wir immer wieder zusammenführen an der Familientafel, also essen an der Familientafel.
Wie läuft das ab? Das finde ich spannend.
Genau, also wir treffen uns im Innenhof zum Aperitif.
Also alle, die da sind.
Alle Gäste,
also wer
die da
will
sind,
halt natürlich, klar, wenn einer sagt, ich bleibe jetzt bei mir daheim.
Und ein bisschen geschaut, eine Kleinigkeit gegessen schon.
Ach schön.
Und seit Corona gibt es noch eine kleine Variante dazwischen, also die wir wirklich unten essen wollen, die kriegen dann ein Körbchen und gehen dann wieder ins Haus. Und gerade die alten Stammgäste oder die neugierigen Gäste, die bleiben hier oben und wir setzen uns an unsere große Tafel.
Eine große Tafel. Bunt gemischt, jeder neben jedem.
Und da erzählen wir das Menü. Also es gibt keine Karte und falls irgendjemand irgendwelche Unverträglichkeiten oder Ähnliches hat, das wird vorher besprochen. Mhm. Das heißt, es wird nicht mehr thematisiert am Tisch. Der kriegt einfach dann einen anderen Teller und das Menü ist gefühlt für alle gleich. Mhm. Und wenn wir was in der Küche noch übrig haben oder irgendwas gemacht haben, dann gehen wir einfach raus und geben wir sagen immer Supplement dazu. Also einfach, wir reichen nochmal nach. Das kann beim Hauptgang was sein, das kann beim Zwischengang was sein.
Das heißt, ihr müsst es natürlich, wenn ihr das Konzept so macht, feste Zeiten. Also da kann jetzt nicht einer um 20 Uhr kommen und der nächste um 7 Uhr, sondern sagt er, bitte, wir starten um die Uhrzeit, oder? Das
richtig,
muss
genau.
So laufen, gell?
Wir haben feste Zeiten mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir bringen damit Gemeinschaft zusammen. Auf der anderen Seite leidet ein bisschen dieser Restaurantgedanke, ich komme dann um 8 oder um 9 zum Essen. Der große Vorteil wieder für alle Mitarbeiter, wir können auch zusammen Schluss machen.
Das ist auch nicht
Das ist
schlecht.
Mittlerweile ja. auch sehr, sehr wichtig, also dass die Gäste sehr zufrieden sind und dass wir auch zufriedene Mitarbeiter haben, weil diese
das spiegelt sich zusammen. Genau, das bedingt sich gegenseitig. Nur die Leute, die sich selber im Service da wohlfühlen oder die da halt arbeiten, können das dem Gast widerspiegeln und umgekehrt. Aber ich glaube, dass das gut ankommt, ganz sicher, oder? Weil das ist ja schön, also auch als Ehepaar, das die Zweisamkeit sucht, kann natürlich dann, wie du gesagt hast, bringt man ins Körperl, essens in ihrem Themenhaus. Aber man ist ja ganz oft so, dass man im Urlaub eigentlich auch gern mit anderen Leuten vielleicht ein bisschen redet. Und der eine kann es besser, weil er kontaktfreudig ist und der andere freut sich, wenn er da ein bisschen einen Schubs kriegt dazu. Also ich finde das wunderschön, wenn man da zusammen am Tisch hockt. Und, ja, und man lernt ja auch Leute kennen und ganz andere Lebenswelten.
Und es startet ja schon immer, also abends vor dem Abendessen gibt es ja den Apero. Mhm. Und das ist, finde ich, auch immer wieder für mich besonders. Wir sind ja auch oft da und dabei. Es startet immer an der Feuerschale und es gibt ein besonderes Getränk. Und immer schon so ein kleines, so eine kleine Leckerei, immer eine Überraschung oder manchmal auch zwei oder drei. Und da, finde ich, starten auch diese Gespräche schon ganz toll. Also auch für die Leute, die dann sagen, ach, ich möchte nur diese Stunde oder halbe ja. Stunde und gehe dann doch noch wieder ins mein Häuschen zurück, wenn man mal vielleicht auch so was ganz Romantisches zu feiern hat oder so. Oder man bleibt dann an der Tafel. Aber es startet eigentlich mit diesem wunderbaren Apero und da sind Anja und Erwin auch immer da, erzählen viel und zu Fragen manchmal oder auch nicht Fragen zum Essen, zur Architektur, das ist, finde ich, ein sehr kommunikativer Moment und auch ein kulinarisch schöner Sehnsuchtsmoment, weil das Feuer knistert, es kommt so eine schöne Abendstimmung. Im Sommer ist es lau, im Winter ist es gemütlich und dann geht es ja
im Winter raus?
Ja.
Also wenn es irgendwie geht.
Wenn es irgendwie geht, ja. geht
einfach, ja. du kommst ja eh mit der Jacke hoch klar, und dann bist du eh schon angezogen, hast du ein richtiges Schuhwerk an.
Ja,
und wenn das am Feuerring, wenn es friert, der darf natürlich jederzeit rein, das ist ja kein Zwang. Mhm.
Aber das hat schon auch für viele, und das ist ja auch, kommen ja auch viele Städter so am Feuer stehen, das hat ja auch eine ganz große Magie. Ne? Das hat man zu Hause eben nicht, außer am Gasgrill oder so. Aber es ist einfach herrlich. Und dann gibt es diese Einstimmung und ich finde, das ist, hat auch so eine schöne Leichtigkeit. Und da immer wenn ich erlebe, es sind ja auch oft Ärzte dort, die aus der Region, die einfach mal abschalten, dieses regionale Reisen sagen, sie wollen gar nicht im Auto, wir haben neulich noch
nicht
ein ganz
weit Wunder, fahren, ne?
Genau, ja. und die sagen, wir können sofort abtauchen oder auch viele Leute aus dem Job, die sagen, ich will mal eine andere Perspektive einnehmen, auch in der Woche, die für 2-3 Tage bleiben, um, sie arbeiten schon, aber sie haben halt auch diesen Abstand zu dem Job, den sie sonst haben und das macht das Hofgut auch aus, zu allem, was man sonst so auch, es sind nicht nur Urlaubsthemen, das finde ich sehr spannend, dass auch Menschen kommen und auch sehr willkommen sind, die sagen, ich brauche jetzt mal wirklich auch ein bisschen eine andere Sichtweise auf meine Projekte. Ne?
Das sind jetzt eure Hotelgäste. Ich sage jetzt einfach mal Hotel dazu, wenn ich darf, bitte. Ja? Und Außenstehende, also wenn ich jetzt sage, das klingt aber toll, ich möchte mich da mal dazu gesellen, aber ich bin aus der Gegend oder ich bin da woanders untergebracht, nicht bei euch, wie auch immer, aber essen möchte ich da und das miterleben, geht das?
Ja, das geht. Also klar, man muss reservieren, weil wir kochen ja nur auf Reservierung. Und Donnerstag und Freitag, das sind also diese üblichen Tage, wo wir gern Gäste mit aufnehmen. Samstag kann oft feiern bei uns, also das ist ein bisschen schwieriger. Und da meldet man sich einfach entweder telefonisch oder ja, per E-Mail an und wir bestätigen das dann.
Aber du als Gast wirst du dann in diese Rituale, sage ich mal, eingebunden? Also ich wäre dann auch beim Aperitif,
wenn man das möchte. Also das erfahren wir in der Regel am Telefon, sage ich, ja, Essen an der Familientafel oder man kann natürlich separat sitzen. Okay. Oft sind ja die Besuche, die wir bekommen, meistens schon so ein weitergehender Anlass, jetzt schauen wir uns das mal an, wir wollen ja dort mal heiraten, wir wollen da mal Geburtstag feiern oder möchten dort eine Tagung machen, dass man das Ganze schon ein bisschen kennenlernt und das, wie ist denn das Essen dort und wenn man so nachfragt, warum sind sie denn da und so weiter, es ist meistens ein Grund dahinter, dass man sich das Ganze dann anschaut.
Aber es gibt eben kein à la carte in dem Sinne, sondern ihr habt halt jeden Abend wird gekocht und wie du sagst, je nachdem, was der Markt hergibt, was die Jahreszeit hergibt, was die Produzenten liefern, entstehen eure Gerichte, ich vermute 3-4 Gänge? Oder?
Richtig, genau. Also wie gesagt, am Donnerstag ist ein 3-Gang-Menü, am Freitag ist ein 4-Gang-Menü, sind also unterschiedliche Preiskategorien auch und so kann man sich einfach sagen, Mensch, meld mich für das oder das an.
Naja, und das wird gut angenommen auch, denke ich mal, oder?
Im Sommer natürlich sehr, sehr stark, weil wir sitzen dann alle im Innenhof am Brunnen und am Feuerring. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und in der kälteren Jahreszeit eben im Genusshof. Und da haben wir den Innenhof ja mit einer großen Glasfront, also mehr oder weniger reingeholt. Also mittlerweile ist es also so schön, also bei uns zu sitzen, also auch wenn es mal regnet oder sonst was, weil du kannst nachschauen, der Innenhof, der wirkt irrsinnig schön.
Ja, wenn es gemütlich ist innen, dann finde ich, macht auch schlechtes Wetter nicht so wirklich viel aus. Das muss halt passen. Ja. Ach schön. Und das klingt so, als ob ihr alle Freude hättet.
Ja, also das macht wirklich Spaß und ich bin da wahnsinnig gern auch daheim und bin da immer mit dabei. Es geht ja nicht einmal darum, dass ich das als Arbeit empfinde. Klar, ich muss in der Küche stehen und. Aber im Großen und Ganzen, ich würde es auch so machen, weil wenn ich dort lebe und wohne, dann kochst du für die Familie und dann kochst du halt für mehr. Und ich habe das nie so empfunden, dass das irgendwie anstrengend wäre. Also gut, mir tun am Abend die Füße weh, ich bin natürlich auch K.O. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich lebe dort und mir macht das irrsinnig viel Spaß.
Und ihr baut auch selber ein bisschen was an? Garten, Kräuter, Gewächshaus,
was halt geht. Was wir zusammenkriegen, wie viel Hilfe wir kriegen, weil das ist dann schon ein bisschen schwer, dann, wenn wir jemand haben, der gern gartelt, dann ist er mit dabei und dann haben wir natürlich eine bessere Ausbeute. Also Kräuter und so weiter kriegen wir ganz gut im Griff und die anderen Lebensmittel schauen wir halt immer, was wir anbauen. Also im Frühjahr sind alle noch sehr euphorisch, also unseren Salat, unsere Karotten, unsere Radiesel. Aber ob die zweite oder dritte Tour dann noch aus dem eigenen Garten kommt, ist immer die Frage, wie gesagt, wie viel sind wir in der Mannschaft drin und wer hat Spaß dabei, sich immer wieder mit dem Garten zu beschäftigen, weil es macht schon viel Arbeit.
Ja. Und Fisch, Fleisch aus der Region, Produzenten?
Richtig, also da haben wir auch unseren Bauern, jetzt haben wir erst wieder vorgestern wieder unser Wagyu bekommen, also das ist also in dem Fall kein reinsortiges, und zwar ein Simmental und ein Wagyu aus der Nachbarschaft und dann bringt er das dann rüber und das ist dann schon was Schönes und dann auch für unsere Lehrlinge in der Küche, wenn du dann diese ganzen großen Fleischteile hast, die wir dann schmoren, kochen, eben kurz gebratene Sachen haben, dass die das auch lernen und auch die ganzen Soßen, dass die dann angesetzt werden, also total spannend, weil ansonsten nur diese fertig gepackte, abgepackte Fleisch, wo du sagst, okay, na, die müssen richtig ran und auch zerlegen.
Ihr macht ja auch von dieser Philosophie, mittlerweile darf man es sogar auf Englisch sagen, weil ich glaube, es hat sich einfach, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad mittlerweile, dieses Nose to Tail, also von der Nase zum Schwanz, als einfach heißt, man nimmt wie früher das ganze Viech.
Eigentlich, wie man es schon immer gemacht hat.
So hat man es immer gemacht.
Und das Gleiche ist ja beim Gemüse, also auch von der Blüte bis zur Wurzel. Genau. Man kann also da sehr, sehr viele Dinge mit einbringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also auch die Köche oder Köchinnen, die wir haben, die also mit einem wahnsinnigen Eifer dabei sind und auch sehr kreativ sind. Weil wenn wir die dann laufen lassen, ähnlich wie ich früher dann laufen gelassen worden bin, bringen sie sich ganz toll ein und haben super Ideen, die immer wieder neu entstehen. Weil eben nicht von mir diese Küche vorgegeben wird, sondern es entsteht.
Mhm. Was schmeckt dir denn besonders, wenn dein Schwager kocht? Was sagst du? Oh, mach doch das mal wieder für mich, oder?
Also eigentlich finde ich es alles toll. Was ich besonders mag, sind diese verschiedenen Strukturen. Und das heißt, dass auch ein Gemüsegericht dort aus einer Gemüsecreme besteht. Dann kommt noch was Knackiges drauf und dann ist mal ein gebratener Kohl. Ich finde es ganz toll, wie der Erwin mit den Bitterstoffen umgeht. Wir haben ja auch extra ins Kochbuch diese Radicchio-Marmelade mit reingenommen, die wirklich mal was anderes ist als Preiselbeeren zu einem Käse. Ich esse das irre gerne. Ich mag wahnsinnig gerne so salzig und
so
süßere.
Kontrast zu das regt halt auch die Geschmacksnerven.
Genau, das finde ich großartig. Und auch eben so dieses, also ich finde schon alleine, wenn man sieht, ich finde auch die eigenen Hofguttomaten übrigens sensationell, solange der Vorrat reicht, sage ich mal. Ne? Oder auch eigene Artischocken hatten wir ja schon. Aber da gibt es auch eine Gemüsegärtnerei, deswegen haben wir das auch bebildert. Die so toll ist, du kannst da gleich noch mehr drüber erzählen, ein ganz toller Betrieb, die halt wirklich, wo ich auch das Gefühl habe, also wenn du da den Staudensellerie nimmst, also Erwin macht zum Beispiel eine wahnsinnig tolle Minestrone, wir erklären das in dem Buch, die ist gar nicht so, die wird gar nicht so heiß, wie das hier oft zerkocht ist, da ist das Gemüse noch total knackig und Erwin schneidet das dann so schön fein, du isst es und du isst es nur lauwarm und das ist so eigentlich so wohltuend, also du hast auch nicht danach so, du bist null gefüllt, du bist einfach, also die ist großartig. Ich diese Minestrone und ich koche sie mittlerweile, komme da nicht ganz ran, aber ich liebe das auch in dieser Einfachheit. Ne? Mhm. Und natürlich, das hatten wir ja vorhin schon, dass dieses gute Olivenöl, was dann auch immer noch dieser Schuss noch, der noch mal drüber kommt, der das auch ausmacht, weil er es noch mal so rund macht.
Der Olivenöl haben wir kurz im Vorgespräch uns schon drüber unterhalten, kommt aus Sizilien. Du kennst, du weißt, wo das gemacht wird und gibst auch, sage ich mal, die Standards oder die Art und Weise, wie das gepresst und verarbeitet wird, vor, sodass es genau so ist, wie du es magst.
So ist richtig, genau. Also ich habe einen Freund und Enzo unten und der schaut nach den Bauern, weil auch da ist es nicht jedes Jahr gleich. Also je nachdem, wie die Qualität und Quantität ist. Also im Augenblick kämpfen die eher mit Quantität, weil die immer wieder große Verluste haben. Mhm. Und dann muss man halt tatsächlich schauen, dass man noch an diese Mengen rankommt, die man dann braucht. Und da ist der Enzo eben da und redet mit den Bauern und macht das aus. Und passt auch auf, wenn dann die Ernte dann ist, also nicht zu spät, nicht zu früh, dass ich genau dieses Geschmacksbild bekomme und dass die dann möglichst schnell, das heißt noch am gleichen Tag noch gepresst werden. Und beim Pressen ist es genauso, dass man halt einfach schaut, dass also wirklich seine Oliven auch dann in diese Dose dann reinkommen, die dann wir dann im Hofgut wieder nutzen können. Weil man kann ja alles Mögliche reinmischen. Man kennt das ja beim Apfelsaft, wenn man das in eine große Presserei gibt. Ob man dann seine Äpfel kriegt, ist sehr ungewiss. Man steht daneben und ist dabei, dann kriegt man auch seinen Saft. Und so kriegen wir halt unser Olivenöl und das schmeckt man.
Und wie schmeckt's? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Liebhabereien. Der eine mag es gerne ein bisschen fruchtig, der andere mag es gerne ein bisschen grasig, der nächste sagt ein bisschen bitter, muss es sein. Wie schmeckt dein Olivenöl?
Also es kommt jetzt genau dorthin, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, also eben nicht übertriebene Säure, keine große Schärfe. Es kitzelt etwas im Gaumen und es ist eigentlich sehr, sehr ausgeglichen, weil gerade wir Deutsche ja jetzt in diese Extreme gar nicht reingehen wollen und ich möchte das Olivenöl also möglichst bei allen Gerichten dazu nehmen, also vom Fleisch, vom Fisch, für Gemüse und da passt es dann so besser.
Wollen wir uns nach 11 mal ein paar Gerichte anschauen, etwas näher? Sehr gern.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Erwin und Stefanie Rückerl vom Hofgut Hafnerleiten sind bei uns heute zu Gast. Wir haben gerade über das Hofgut an sich sehr viel gesprochen und jetzt gehen wir mal in die Küche. Und da würde ich vorschlagen, wir picken uns dann gleich ein paar wunderschöne Rezepte raus vom Erwin und die kochen wir akustisch zumindest nach. Kartoffelcarpaccio, das klingt aber interessant. Was machst du denn da und wie machst du es denn?
Das ist ein Gericht, was ich tatsächlich sogar in München das erste Mal gemacht habe. Da war ich draußen in Solln und da haben wir das Gericht kreiert und das habe ich dann mehr oder weniger für mich adaptiert. Und die ganzen Jahre, also über 30 oder 40 Jahre sind das jetzt schon her, wo ich das immer mache. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Gericht. Diese Grundzutaten, Kartoffel und Butter.
Welche Kartoffeln?
Also am geschicktesten wären welche, die relativ geschmacksneutral sind. Also ich nehme dann Primura oder wenn es gar nicht anders geht, also Siglinde. Letztlich eine Kartoffel, die also nicht zu stark nach irgendwas schmeckt, weil wir wollen ja noch ein bisschen was anderes noch reinbringen. Also für mich ist es ein Geschmacksträger, die Kartoffel mit der Butter, weil wir haben dann ein bisschen einen Trüffel noch drauf gegeben. Und wenn man sagt, okay, Trüffel haben wir nicht oder mengen wir nicht, oder dann nehmen wir halt dann Steinpilze her oder eben so
kannst du auch einen getrockneten nehmen, oder?
Genau, also Champignons. Und was ich dann noch ein bisschen drauf gebe, ist natürlich den Parmesan, also diesen Käse. Und auch da wieder eine Alternative.
Naja, Parmesan, glaube ich, kriegst du jetzt wirklich überall. Okay. Und genau. Also da musst du nicht mehr nach Alternativen suchen. Aber kochst du das und schneidest es dann hauchdünn in Scheiben oder schneidest es roh in hauchdünne Scheiben und brätst es dann?
Also die werden hauchdünn, also ungefähr so 2 mm dick runtergeschnitten oder runtergehobelt.
Roh.
Und ganz kurz ins kochende Wasser gegeben.
Blanchiert.
Also nur kurz abblanchiert. Und zwar, dass die Kartoffel verkleistert. Der Trick dabei ist, dass sie dann auch nicht schwarz werden.
Mhm.
Ja. Einerseits sollen sie noch einen Minikern haben, auf der anderen Seite sollten die natürlich gar sein. Und wenn wir dann mit dieser heißen Butter dann drüber gehen,
also Nussbutter, oder?
Bringe ich genau noch diese Temperatur nochmal rein, was ich dann brauche. Und mit dieser Butter und die Kartoffel, das kann man sich wunderbar vorstellen. Und diese Butter wird in dem Fall etwas gebräunt. Also man sagt ja Nussbutter dazu. Mhm. Und das macht genau diesen Aroma, diesen Geruch aus. Ja,
Käse drüber, Pilze, so wunderbar.
Sensationell.
Da braucht der Mensch kein Fleisch, oder?
Ja, das war so herrlich. Das war eigentlich unser erstes Motiv, was wir fürs Buch geshootet haben. Und bis man das ja dann hat und das Foodstyling und so, waren dann 5 Portionen standbereit. Und ich habe sie alle gegessen. morgens um 9, noch bevor es, weil ich das so lecker finde. Ne? Und also das war natürlich sowieso ein tolles Catering beim Shooting, aber ich fand das, und dann haben alle gesagt, was, du isst das? Ich habe gesagt, ich esse doch die nächste Portion. Ne? Ich habe es in alle Varianten, ich fand es auch mit den gerubbelten Egerlingen toll, weil eben wir haben auch gesagt, wir bieten jetzt auch immer mal eine preisgünstige Alternative, wenn man auch das Geld für einen Trüffel, oder wir haben aber auch einen Sommertrüffel, der ist auch bezahlbar. Gell?
Richtig.
Ja. Auberginen-Tartar, auch was Feines. Brauchst auch kein Fleisch, oder anders, vermisst man kein Fleisch vermutlich?
Nein, da vermisst man keins, weil lustigerweise, wie man Tartar halt macht, also eben ein bisschen mit Kapern und die Essiggurken, die eigentlich sehr stark einen Eigengeschmack haben, und die Aubergine eigentlich sehr, sehr wenig.
Also die Aubergine, wie musst du die vorbehandeln, die Aubergine? Die
ist, also roh, ganz roh schmecken sie nicht. Also am besten, wie gesagt, ist es so, dass man es ganz leicht ein bisschen anbrät. Also ich tue die schälen, dann in ganz kleine, feine Würfel schneiden, dann eben leicht anbraten. Und wie man halt ein Tartar abschmeckt, so kann man das dann herrichten. Dann habe ich dummerweise eine sehr komische, bräunliche, gräuliche Masse da. Mhm. Und das hat mir dann auf die Idee gebracht, wir brauchen da ein bisschen Farbe rein, weil es soll ja in diese Richtung
soll
gehen.
Es soll auch hübsch ausschauen.
Soll hübsch ausschauen. Mhm. Und inspiriert worden bin ich da. Ich war mal in Zürich eingeladen und da gab es dann auch ein Tartar, und ich hätte alles verwettet, dass das ein Fleisch war. Und es war ein vegetarisches Restaurant. Und die haben das dann damals gemacht. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir denn das machen, wie geht das? Und mit Rote-Bete-Pulver haben wir das dann ein bisschen eingefärbt. Und damit kriege ich also diese rote Farbe her. Also man täuscht einfach das Auge ein bisschen. Es schaut sehr, sehr geschmacksvoll aus, also appetitlich aus. Und dann kommt dieser typische Geschmack von einem Tartar. Da
kommt ein bisschen erdige Note rein auch, oder? Oder schmeckt das kaum. Weil Rote Bete ist ja was, das
polarisiert. Ja, genau, polarisiert liebt man, da liebt man nicht.
Richtig.
Also letztlich die Rote Bete, also wenn man das selber machen möchte, also die werden einfach nur gekocht, dann eben getrocknet und dann pulverisiert. Mhm. Und,
aber man kann es auch kaufen, gell?
Die kann man aber fix und fertig im Reformhaus auch kaufen.
Reformhaus.
Kann man sich die Arbeit sparen. Mhm. Aber es ist auch kein großer Aufwand, wenn man immer wieder so Dörräpfel macht oder sonst irgendwelche Obst macht, legt man einfach diese Scheiben mit dazu und dann hat man das. Mhm.
Und da tut man ein bisschen was in diese Masse rein und dann schaut das schön aus.
Das ist nur zum Einfärben, also wirklich so löffelchenweise immer wieder einrühren, bis man dann diese Farbe erreicht hat, wie man dann ein bisschen haben will. Und so kann man auch einen richtigen Fleisch-Tartar-Esser in eine Richtung drücken. Man muss ja nicht einmal alles verraten, dass es eben von der Aubergine ist, weil rein geschmacklich ist es kaum erkennbar.
Wobei wir jetzt ja gar nicht gegen Fleisch oder Fisch hier argumentieren, überhaupt nicht. Das steht ja bei dir auch alles auf der Karte. Aber natürlich spielt das, wir haben jetzt glaube ich gerade die Woche auch einen Bericht, einen Artikel gehabt auf unserer BR24-App, dass es immer mehr Flexitarier gibt. Also Leute, die einfach sagen, ja, ich esse Fleisch, natürlich, und auch ein Fisch, aber halt nicht mehr so viel wie früher. Und wenn ich mir das kaufe, dann will ich wissen, dass es Qualität hat und wo es herkommt. Und nicht einfach jeden Tag irgendwie, ne, wo was mitnehmen, billig erzeugt und geschmacklos und mit allen Problemen, die halt mit solchem Fleisch verbunden werden. Und deswegen glaube ich, dass einfach diese gemüseorientierte Küche vermutlich noch mehr an Gewicht bekommen wird.
Ja, und das ist ja auch toll an der großen Tafel, dass du auch nicht sagst, gibt es da Sonder, ist wer isst wie, sondern du hast ein Gericht, wo du sagst, alle können mitessen. Das ist einfach, finde ich auch wunderbar, gerade wenn man so an Gemeinschaft denkt.
Du kannst mit den roten Beeten vermutlich auch ganz gut den Nudelteig einfärben.
Auch da ist ein Rezept drin, dass wir einfach mit dem Rote-Bete-Pulver auch diese Nudel eingefärbt haben.
Das tut man in den Teig einfach reinkneten.
Einfach mit reinkneten,
das vermischt
dann
sich hat
man
dann
schöne
schon.
Farbe. Also es geht auch mit Tomatenmark. Aha. Also wie gesagt, man kann mit verschiedenen Farben kann man bei der Pasta schön arbeiten. Und im Buch haben wir das aber auch mit Rote Bete gemacht.
Was wäre denn jetzt gerade der schöne Herbstsalat? Was würdest du denn da jetzt machen?
Also
welche Früchte nimmst du rein oder so?
Also wenn es noch, also wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen schon drüber, also wir hätten ja sonst immer den Kürbis gehabt, aber jetzt ist die Pilzzeit, also ich liebe ja Pilze in allen Formen und ich tue die gerne mit ein bisschen Zitronenzeste, ein bisschen Thymian und wer es ein bisschen deftiger haben will, auch mit einem schönen Speck oder mit Lado dann braten und dann eben diesen frisch gebratenen Pilze dann über den Salat drüber geben, vielleicht noch ein bisschen so Brotcroutons, sehr einfach und schnell zubereitet.
Wie wäre ein bisschen Obst dazu? Was tät sich da anschmiegen?
Also bei Obst, jetzt haben wir noch schöne Äpfel, dass man schöne Äpfel brät und schön karamellisiert und die gibt man dann einfach mit dazu.
Ich bin ja auch ein großer Birnenfreund im Herbst. Ich finde, die Birne ist eine unterschätzte Frucht. Mit der kann man sehr viel mehr machen, als man denkt. Also wer zum Beispiel, also was ich sehr liebe, zum Beispiel eine Birne in einen Kartoffelgratin. In einen Kartoffelgratin ein bisschen eine Birne dazu und dann zum Beispiel zu einem Wild, sensationell. Ja.
Oder auch Käse. Also da die Kombination Birne, Käse, ob das im Salat ist oder auch bei anderen Gerichten, das ist eine ganz tolle Geschichte.
Ich finde auch beim Salat freue ich mich immer, wenn ich irgendwo hinkomme und da merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Also ich sag mal, dieser lieblose Beilagensalat, den hat man nicht so richtig Freude dran. Aber wenn jemand sagt, doch, ich spiele ein bisschen, da kommt vielleicht, zupfe ein bisschen Feta drüber, ich tue eben einen Pilz drauf oder Croutons, einfach ein bisschen den Salat auch aufwerten als Gericht, das finde ich schon, also finde ich schön, wenn sich da jemand Mühe und Arbeit macht und
also
Gedanken.
Gerade im Herbst eben, das ist Warm-Kalt-Geschichte, also da kann man sich also wunderbar spielen.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben aus deinem Buch eine, klar, klassisch italienisch, du magst ja die mediterrane Küche, eine Parmigiana, also auch wieder die Aubergine.
Die Aubergine im Vordergrund, ja. Die ist ein bisschen arbeitsaufwendiger, ja. Man muss ein bisschen vorarbeiten, weil die werden ja vorher erstmal rausgebacken und paniert und auch die Tomatensauce sollte dann schon ein bisschen vorbereitet sein.
Die muss halt einfach kochen, oder?
Die muss man einfach mal kochen.
Die braucht einfach Zeit, ja.
Auf der anderen Seite, wenn man dann so mal die ganze Vorbereitung hat, dann geht es relativ schnell, man kann es gut eben Vormittag machen und dann am Abend zu den Gästen dann servieren, weil es schaut natürlich toll aus, es macht sehr satt und es schmeckt am nächsten Tag auch nochmal. Eigentlich ein ideales Gericht, wenn ich eine große Gesellschaft habe, wo ich einfach was vorbereiten kann.
Und du schneidest die Aubergine auch in Scheiben und brätst sie in Olivenöl kurz an in der Pfanne oder machst du es im Ofen?
Also ich backe die gleich richtig raus. Also die wird, also entweder ich tue sie ein bisschen vorgrillen. Was ich nicht mache, ist die Aubergine in Öl legen. Weil wenn die Aubergine
die
in Öl
so,
oder in der Pfanne gebraten wird, dann saugt die das ganze Fett. Und ich zeige es ja bei meinen Kochkursen auch den Unterschied.
Ja.
Man kann tatsächlich die Aubergine ganz trocken braten und danach mit dem Olivenöl weitergehen. Ist ganz super. Weil
du legst also ohne Öl in Pfanne?
Komplett trocken.
Okay.
Das Gleiche mache ich auch mit Pilzen, weil Pilze brauchen auch kein Fett zum Anbraten. Und dann kann ich die schön trocken braten und dann bringe ich schön Rösch her. Aber gleich nach dem Braten, also zum Anrichten, dann schon natürlich das Öl oder Butter, wie man es ja gern mag.
Und was nimmst du dafür für einen Käse obendrauf? Parmesan vermutlich? Oder?
Also bei der Parmigiana natürlich der Parmesan, aber es geht genauso gut. Also man mit Mozzarella arbeitet genauso mit anderen Käsen. Also einfach die, wo man dann zu Hause hat. Ich versuche immer den Teilnehmern bei meinen Kursen, sich ein bisschen vom Rezept zu befreien. Also das, was man zu Hause gerne hat oder was man zu Hause im Kühlschrank hat, nehmt das her und geht mit diesen Sachen ganz natürlich um.
Was mir auch gut gefallen hat, war eine Polenta Peperonata. Also eine Polenta und dann eben mit der Paprika. Ja. Paprika liebe ich auch. Das ist eine tolle Frucht, tolles Gemüse.
Süß, ne, wenn ich dann so.
Ja, bei der Peperonata steht und fällt es natürlich, also neben dem Paprika natürlich auch mit der Zwiebel, weil dieses Zerkochen dieser beiden Lebensmittel macht eigentlich das Ganze dann schön aus. Und gerade die Zwiebel gibt eine ganz tolle Bindung dann, also wenn man die in feine Scheiben schneidet. Und ich gehe mit der Zwiebel als erstes in die Pfanne rein, warte erstmal, bis die Zwiebel ein bisschen weit ist, also ohne, dass sie Farbe nimmt, aber dass sie schon sehr, sehr weich ist. Dann erst die Paprika drauf, weil von der Paprika möchte ich noch ein bisschen was sehen. Und die Zwiebel ist für mich dieses Schlotzige, was dann eben da mit drin ist.
Arbeitest du mit unterschiedlichen Zwiebeln je nach Gericht? Das sagst, die ist ein bisschen schärfer, die ist ein bisschen milder, dann nehme ich eine weiße, dann nehme ich eine rote, dann nehme ich Gemüsezwiebel?
Das machen wir auf jeden Fall, weil das macht ja viel Sinn. Und gerade beim Ausprobieren und bei den verschiedenen Testen merkt man auch, dass die eine oder andere Zwiebel für das Gericht wieder sich besser eignet. Also gerade diese schönen weißen Zwiebeln, die also richtig süßlich sind, im Gegensatz also zu diesen Metzgerzwiebeln, die ich gut zum Rausbacken habe für irgendwelche Röstzwiebelgerichte, wo man das mal schön draufgeben kann. Oder kleinen Eschalotten, wo man dann im Salat sogar theoretisch sogar reservieren kann.
Und für alle, die sagen, also ich habe jetzt gar nicht viel Zeit und kompliziert darf es auch nicht sein, sagst du ja mal, macht halt einfach ein paar Spaghetti mit frischen Tomaten.
Das ist das Schnellste und Einfachste, wie gesagt, der Stefan, also mein Bruder, liebt es ja.
Das ist sein Lieblingsgericht. Ja, das musst du dauernd machen daheim.
Nein, er macht es auch, er kocht sonst gar nicht so gerne, aber er kocht super, aber irgendwie hat er sich so auf andere Dinge noch fokussiert. Aber das macht er schon ewig, auch für Mitarbeiter. Du erzählst gleich noch, wie es entstanden ist. Und da habe ich ihn eigentlich auch kennengelernt. Ne? Dieses Gericht hat er gekocht und ich fand es großartig, weil es ist auch ein tolles Sommergericht. Und
hast du gedacht, in der Nähe dieses Mannes kann ich mich aufhalten.
Ja, genau, das ist einfach super. Auch, ja, aber er will erzählt nochmal, wie es geht.
Nein, es ist eigentlich relativ einfach. Von der Erzählung her, letztlich geht es ja darum, wie schmeckt eine Tomate. Also eine Tomate hat eine gewisse Süße, eine gewisse Säure und das möchte der Tomate nochmal geben, dass sie noch tomatiger wird. Also man gibt ein bisschen Salz dazu, um diesen ganzen Eigengeschmack etwas zu heben und mit dieser Süße und Säure kann man spielen und dieses mit reinarbeiten. Und was jetzt noch abgeht, sind eigentlich die Bitterstoffe und das macht man am besten mit frischen Kräutern. Wir nehmen dann die Basilikum her, den ich aber ganz, ganz, ganz erst am Schluss mit dazu gebe, weil Basilikum und Wärme, die vertragen sie nicht. Und um da einen kleinen Tipp nur zu geben, um sich das leichter zu merken, alles, aus was man Tee kochen kann, kann man auch in die Soßen oder in die Suppen vorher reingeben, weil dann gibt es ja den Geschmack ab, wie ein Tee. Alles, wo man keinen Tee macht, wie zum Beispiel Dill, Basilikum, Petersilie, das gebe ich nachher drauf, ganz frisch gehackt, weil dann habe ich den Duft dort, wo ich ihn brauche.
Das ist eine gute Eselsbrücke tatsächlich. Aber du kochst die Tomaten gar nicht, also du kochst natürlich deine Nudel. Nudel kochen müssen wir auch mal kurz noch ansprechen. Da ist immer die Frage mit Öl ins Wasser oder nicht. Die Italiener machen es meines Wissens nicht. Aber meine Freundin, die sehr italophin ist, hat mir gesagt, nein, kein Öl, aber sie tun einen Tropfen Zitrone rein. Hast du das so erlebt?
Nein, ich habe das nicht erlebt. Mhm.
Auch da mag es unterschiedliche Philosophien geben.
Das Grundthema, wenn man Wasser aromatisiert, das kann ich mit Zitronenschale und so machen, natürlich nimmt das Geschmack an. Es gibt auch diese Gerichte, wo die Nudeln tatsächlich in der Tomatensauce gekocht werden, also auch im rohen Zustand. Also da gibt es also keine Grenzen. Also man darf ja alles ausprobieren. Und auch bei der Tomatensoße, ob man die jetzt eben als rohe Tomatensoße, wie es jetzt gerade oder im Buch mit drin steht, ob das ein Sugo ist oder wie man es die Italiener macht, so mit 6, 7, 8 Stunden lang köcheln lässt, auch das ist ein ganz anderes Aromaspiel. Und auch da ist es also ganz, also diese verschiedenen Tomaten, also in der Zubereitung, schmecken alle anders und die nehmen wir dann auch unterschiedlich her.
Jetzt kommen wir natürlich genau in die Jahreszeit, wo man eigentlich keine frischen Tomaten mehr kriegt. Sagst du dann, bevor man eine schlechte Frische nimmt, nehmen wir halt doch lieber eine gute Dosenware aus Süditalien, weil die dann zum Erntezeitpunkt verarbeitet worden sind?
Unbedingt, weil ob ich die jetzt selber einwecke oder wie gesagt eben eine gute Dosenware nehme, es ist eigentlich das Gleiche. Also wenn man im Sommer das selber übersehen hat, dass man oder zu wenig Tomaten gehabt hat, dann kann man jederzeit Dosentomaten nehmen. Und bei den Dosentomaten einfach mal verschiedene Marken ausprobieren, die Dosen aufmachen, ausschütten, mal verkosten. Und da sieht man schon, welche Qualität man kriegt. Also wie riechen die, wie schmecken die, wie schauen die aus? Ist das nur so Wasser und so Mousse?
Kann man nicht über den Preis festmachen? Also man sagt, also ja, leider keine Ahnung, den Euro mehr kostet, das ist tatsächlich dann die bessere Ware. Man muss es probieren?
Man muss, ich würde es auf jeden Fall probieren. Mhm. Also ich mache immer alles auf. Ich merke auch den Unterschied, also auch die gleichen Produkte, wenn ich die zum Beispiel jetzt aus Italien hole, wo also offiziell das Gleiche draufsteht und dann die Ware bei uns hole, wenn es dann ausschaut, ist sind unterschiedlich. Also die Marke alleine ist es leider nicht.
Das stimmt. Und da habe ich gestern was ganz Interessantes tatsächlich im Fernsehen gesehen, vielleicht der ein oder andere Hörer und Hörerin auch, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Da ging es um Fanta. Um Fanta und den Siegeszug der Limonaden und wie viel Zucker da drin ist halt. Das war so eine Sendung, wo es darum ging, wie viel Zucker in Lebensmitteln ist etc. Und der hat dann wirklich gezeigt, dass die Fanta in Spanien und Italien 12% Orangensaftkonzentrat enthält. In Deutschland aber nur 3. Das gleiche Produkt. Wird aber vor Ort anders rezeptioniert. Und dann haben sie den Hersteller angefragt, gehört zu Coca-Cola, und hat der gesagt, ja, dass sie also im Geschmack, dass sie bei der Rezeptur sich an die Geschmacksvorlieben des jeweiligen Bevölkerungslandes anpassen. Also auf gut Deutsch, der Italiener oder der Spanier, der vielleicht mehr an der Orange dran ist, würde es nicht akzeptieren, wenn er so Zuckerwasser kriegt wie bei uns. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch der Wahnsinn. Und das geht genau in die Richtung, wie du sagst. Es ist unterschiedlich, ob man es da kauft oder da kauft. Und das heißt nicht, dass der Hersteller immer die gleiche Ware anbietet.
Das ist leider so.
Ja. Ist leider so. Zutaten ist ja bei Lindt auch so. Ich finde Lindt-Schokolade, wenn man die aus der Schweiz mitbringt, die haben andere Milchlieferanten als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, hier in Deutschland, je nachdem. Und es schmeckt anders, ist eine andere Cremigkeit, also es ist eine andere Grundzutat. Und das ist höchstwahrscheinlich, die haben dann die Markenrechte gekauft und können das produzieren, aber es sind nicht die gleichen Tomaten, nicht die gleiche Sonne. Ist einfach.
Also dieses Verkosten, Klima. Das halte ich auch für eine ganz gute Lösung. Mhm. Wir haben das tatsächlich auch mal mit Bitterschokolade gemacht. Ja. Wir haben verschiedene Bitterschokoladen von verschiedenen Herstellern blind verkostet. Wir hatten von, keine Ahnung, 1,80 Euro bis 5 Euro, sag ich mal. Und dann haben wir die Papiere haben wir weg und haben das dann einfach auf Tellerchen angerichtet und dann haben wir alle miteinander, es waren, glaube ich, 6 Leute, haben wir probiert und jeder hat so seinen Favoriten gekürt und es war nicht die Marke, die man automatisch gedacht hätte, tatsächlich.
Nicht die teuerste?
Es war nicht die teuerste, es war aber auch nicht die billigste. Jetzt müssen wir noch was ansprechen, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass du nämlich so ein Kaffee-Liebhaber bist, dass du da auch bayerischer Vize-Barista-Meister bist. Ja, wie kam das jetzt? Kommt das auch noch aus der italienischen Zeit?
Ja, in Italien war das so, dass man natürlich nach dem Essen uns einen Espresso gemacht hat. Und dann bist du halt an die Maschine hingegangen und hast halt irgendwas rausgemacht.
Siebträgermaschine.
Dann, einfach Siebträgermaschine, natürlich. Genau. Dann. Mhm. Und dann fummelst halt rumeinander so als Koch. Und mit der Zeit wird das hat immer besser, beziehungsweise dir wird was gezeigt, erklärt. Dann habe ich halt Meisterschaften, damals, wo ich wieder zurückgekommen bin, hier in Deutschland dann mitgemacht, habe da meine Erfahrungen gemacht, bin auch dann, wie gesagt, eben sehr gut geworden, war dann auch mal in der Jury und habe die Möglichkeit gehabt, also ein bisschen hinter den Kulissen ein bisschen zu schauen. Und aus der Idee kam eben diese Barista-Kurse oder Barista-Schule, was ich dann noch nebenher habe. Und jetzt zeige ich mehr oder weniger die Kunst des Kaffeekochens und vor allem in meiner Art, das so zu verstehen, dass es um einen Geschmack geht. Also jetzt nicht irgendwelche Mordsmaschinen und Techniken, sondern wirklich, also wie man den Geschmack rausarbeitet. Und dann lernt man halt, wie gesagt, dieses Einstellen von der Mühle, den Espresso zu extrahieren,
wie schnell das Milch aufschäumen. Durchläuft.
Genau.
Das ist eine Wissenschaft. Auch ich glaube, auch die spielen nicht auch die Höhenmeter eine Rolle. Wie hoch oder tief man wohnt?
Es verändert den Geschmack, ja, also das auf jeden Fall. Und weil das auch mit der Temperatur zusammenhängt. Also ich fühle das irgendwie so im breiten Amateurmarkt, ist es fast so, dass man dort bessere Kaffees kriegt, wie oft dann in den Restaurants. Und das ist halt schade aus meiner Gilde raus. Und ich hoffe immer, dass sehr viele bei mir den Kurs machen, die aus der Gastronomie sind. Weil wenn der vor der Theke mehr kann als der hinter der Theke,
dann
ist es sehr, sehr schade.
Und dann magst du auch keine 3,50 Euro dafür zahlen. Ja, das tut dann ein bisschen weh, wenn dann so eine Plörre kommt.
Ja. Ich finde es schon wichtig, dass man auf Qualität und so achtet und nicht nur einfach irgendwas rausbrüht. Und das Schöne ist ja bei dem Kaffee, dass man so eine ganz persönliche Identität anmachen kann. Und man muss ja nicht der Beste auf der Welt sein, aber zumindest der Beste in der Stadt. Und dann kommen die Leute dann schon und trinken den Kaffee bei dir.
Was macht für dich einen guten Kaffee aus? Also ist der fruchtig? Da geht es immer wieder bei der Schokolade oder bei all diesen Noten, die es da gibt. Auch da gibt es ja so Unterschiede. Der eine sagt, gescheit Säure, schmeckt mir gerade. Mich kannst jagen damit. Wenn der Kaffee so sauer ist, dann mag ich ihn schon gar nicht trinken. Wo bist du da? Wo siedelst du dich da an?
Also es kommt natürlich jetzt in dem Fall auf die Röstung, auf die Bohne drauf an. Also eben diese Fruchtigkeit, diese Bitternisse, Schokoladentöne und alles, was es gibt. Aber man hat dann, wenn man den Kaffee eingekauft hat, auch noch Möglichkeiten an der Maschine mit der Temperatur, mit der Wassertemperatur, mit dem Mahlgrad ein bisschen zu spielen und zu arbeiten, um die Extraktion so zu machen, dass der Kaffee also eben wesentlich bekömmlicher auch kommt und auch vom Geschmacklich, also das ganze Aroma aufmacht. Welcher Kaffee jetzt einen am besten schmeckt, das ist eine subjektive Geschichte. Aber ich kann zumindest dann in den Kursen Tipps geben, wie man den Einkauf macht, also welche Fragen man stellt beim Röster, beziehungsweise welche Vorlieben man hat.
Zum Beispiel, welche Fragen stellt man?
Bitte?
Welche Fragen stelle ich?
Also eine gute Frage wäre, dass man schon mal erklärt, wo man ist, weil die Wasserqualität, die man zu Hause hat, also habe ich beispielsweise Wasser, wo es sehr kalkig ist, dann machen fruchtige Kaffees kaum was aus, weil die werden ja von dem Kalk schon gebunden. Bin ich ja derjenige, der aber natürlich jetzt dieses Wasser wieder enthärtet, und das sollte der Röster schon wissen, also habe ich ja Wasserqualität, die in die oder die Richtung ist, und dann kann der natürlich ganz andere Empfehlungen aussprechen. Mhm. Also gerade in das Thema Bitternis und Fruchtigkeit, weil das ja sehr polarisiert.
Ja. Absolut, ja. Also bei dir kriegt man guten Kaffee. Schön, das freut uns zu hören. Es ist, finde ich, auch für alle eigentlich so ein Thema, dass man sagt, was ich zu mir nehme und auch was ich für Geld dafür bezahle natürlich, da lege ich dann schon Wert drauf, dass das alles auch was taugt. Also ich verstehe immer nicht so richtig Menschen, die dem keinen Wert beimessen. Die sagen, quasi 3,50 Euro Burger macht mich auch satt. Ja, aber schade ist manchmal auch drum.
Ja, für Genussmenschen, glaube ich, ist es schon, und es macht ja Spaß, also gute Qualitäten zu haben. Und gerade wenn man das ja in seinen eigenen Körper gibt, also fürs Auto oder für manche Dinge, gibt man sehr viel Geld aus. Und für den eigenen Körper, der ja doch einen 70, 80, 90 Jahre begleitet, schlechtes Öl, ja, und auch schlechte Lebensmittel. Und es ist schon drum, also um die ganze Zeit, weil eben dieses Genießen und das Zusammensitzen und dieses Essen, also nicht nur die Leute zusammenbringen, sondern auch gut für die Seele ist und auch gut für die Gesundheit.
Ja, das weiß man nicht so ganz genau, was da eigentlich irgendwann mal passiert ist, weil ich finde schon, wenn man eben jetzt zum Beispiel wie du viel in Italien ist und in Italien ist, in südlichen Ländern, es gibt schon viele Länder, wenn man dort Urlaub macht, wo man das Gefühl hat, dass das Essen und das Kochen und das, was du dazu im Restaurant oder in der Taverne oder in der Osteria zu dir nimmst, dass das den Leuten dort viel wichtiger ist als bei uns. Bei uns wird oft auf andere Sachen Wert gelegt. Aber ich kann es mir immer nicht recht erklären, warum das so ist. Ob das dann wirklich kulturelle Unterschiede sind, ob man über die Jahrzehnte, die sich auch natürlich unsere Gesellschaft verändert hat, Frauen viel mehr arbeiten als früher, vielleicht nicht mehr so viel gekocht wird oder man am Abend sagt, es muss schnell gehen. Keine Ahnung, ob sich das verändert hat oder ob es noch nie da war. Ich weiß es nicht.
Also ich kann es auch schlecht sagen. Ja. Also ich merke das natürlich, also wenn man in den südlichen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, ist es eine andere Lebensqualität und auch diese Zeit, wo man sich da nimmt. Und das merkst du bei ganz einfachen Arbeitern. Ja, wenn die beispielsweise irgendwo am Bau arbeiten, die setzen sich tatsächlich hin zum Essen.
Pranzo di lavoro.
Und genießen da dann auch ihren Kaffee danach. Mhm. Also man nimmt sich die Zeit. Und bei uns ist das oft dann so, ja, dann wird da der Leberkasse mit reinzwickt.
Nichts gegen Leberkasse,
genau, um Gottes Willen.
Nein, ist gut, nein, mal. Ja.
Genau, macht man mal, aber das ist aber nicht die tägliche Ernährung. Und das ist das, was ich eigentlich meine. Also sich mal Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und einfach mal was zu genießen. Und auch während der Arbeit, also nicht so, ich sage immer oft, dann, das ist Coffee to go, ist für mich so ein Unwort. Aus dem Schnabelhaferl im Gehen einen Kaffee trinken. Und gerade in Deutschland gibt es ja die Kaffeepause, machen wir mal einen Ratsch auf einen Kaffee, man trifft sich, ja, also dieses Genuss im Vordergrund. Und auch das Zusammensitzen am Tisch und zusammen zu essen ist ja auch ein Teil der Kommunikation und auch dieses Freundschaftliche. Ja,
weil ja, und auch das, ich finde, beim Essen am Tisch, da gehört auch das Handy weg. Also es geht nicht.
Braucht man nicht.
Man hat doch ein Gegenüber und mit dem redet man. Aber das musst du mal beobachten, wenn du unterwegs bist, eben gerade ja, auch in Lokalen, oder wie viele Leute beim Essen ins Handy schauen, das ist schade.
Es wird auch immer mehr. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass vieles eben nicht mehr handwerklich zubereitet ist. Das ist ja das, was im Hof gut anders gemacht wird. Oder auch wir gibt es natürlich auch hier in München. Und es gibt überall gute Beispiele, wo Menschen das noch selber, auch junge, ambitionierte Bäckereien, die alles wieder per Hand machen. Und das schmeckt man, weil diese industriell verarbeiteten Lebensmittel, denen fehlt halt was. Denen fehlt nicht nur die Seele, denen fehlt es ja auch an Röstaromen oft. Und ich glaube, das ist das, also wenn wir auch in einer einfachen Osteria in Italien was essen, dann ist das eine Artischocke, die gefüllt worden ist und gebraten ist und nicht eben ein reines Dosenprodukt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied, dieses handwerkliche zubereiten, was einen anderen Geschmack macht, eine eigene gemachte Brühe, ein eigener Fond, frisch angeröstetes Gemüse, eben auch mal ganz ohne, und das Olivenöl nachher drüber, und es schwimmt nicht bereits in der Dose, über 10 Jahre haltbar gemacht. Ne? Das ist das, oder wo wir jetzt auch versuchen, einfach zu sagen, Mensch, wir ermutigen nochmal auch selber sich wieder an den Herd zu stellen und von ganz einfachen Gerichten bis hin vielleicht zu auch Sachen, die ein bisschen mehr Zeit erfordern, aber da auch die Freude rauszuziehen. Ne? Das war uns ein großes Anliegen, auch Erwin mit der Kochschule und die Tipps, jetzt nicht jeder kann kommen, aber in dem Buch einfach sagen, wir tragen die Kochschule ein Stück weit nach außen, dass das auch was mit den Menschen macht, auch zu Hause in der Familie und egal mit Freunden, wo man gerade ist.
Ne? Mhm. Was erlebst du mit den jungen Leuten, die zu dir kommen, entweder die bei dir arbeiten oder die auch in die Kochschule kommen? Ist da Bewusstsein da oder gibt's da, verhalten die sich in manchen Dingen anders als jetzt unsere Generation?
Also gut, das Hofgut ist schon ein Ort, wo die Gäste in der Selektion im Vorfeld schon, die wissen, wo
die
sie hingehen.
Die dahin kommen, wissen, worum es geht.
Die, wo zu uns kommen. Also ich kann, also bei unseren Gästen, die sind so offen und auch die bei den Kurse teilnehmen, also die müssen ja nicht kommen. Mhm. Und die sind sehr, sehr offen. Also wir haben also in dem Fall ein Riesenglück, Gäste zu haben, die einfach auch die Kulinarik lieben, die auch Spaß am Essen haben, die Spaß an der Kommunikation haben. Auch wenn sie dann später allein zu zweit unten essen, auch da findet der Kommunikation statt. Und die lieben das.
Mhm. Und wie schaut es generell mit dem Nachwuchs aus, jetzt rein im Service- und Restaurantbereich?
Es wird etwas besser. Also ich muss jetzt für mich
selber sprechen.
Also in der Küche haben wir so einen guten Nachwuchs bekommen. Also das war jetzt die letzten Jahre, also jetzt nach Corona, haben wir immer wieder Nachwuchs bekommen in Niederbayern. Im Service, gesagt, ist es immer wieder das, also da glaube ich, ist im Augenblick das größere Problem. Da sind zu viele abgewandert und da haben auch die Löcher zu groß. Auf der einen Seite, ein guter Service muss man tatsächlich lernen. Also
ja,
es hat also nicht damit zu tun,
ja,
ich kann 3 Teller tragen, das
nein,
ist nett,
nein.
Aber da gehört ein bisschen mehr dazu.
Ja.
Und das wünsche ich mir natürlich schon wieder, dass da auch wieder mehr gemacht wird, dass also auch die Eltern auch sagen, ja, man kann in die Gastronomie gehen und es ist nicht so, dass also da ein Haufen Stunden zusammenkommen, dass man zu wenig verdient. Das hat man auch früher auch gemerkt. Letztlich, gerade im Service draußen, hat man gut verdient, weil wenn man freundlich ist, man hat Trinkgeld gekriegt und die Trinkgeldkultur, die gibt es ja bei uns noch. Also wenn man nett ist zu den Gästen, dann bleibt ja was übrig. Und alle diese Studenten, die haben ja damals auch, wenn man schnell Geld verdienen muss, in den Service gegangen. Und das ist das, was im Augenblick abgeht. Also dieses Dienendienst. Und
das Dienen-Wollen auch.
Dienen
das ist,
wollen,
das hat bei uns in Deutschland leider so ein bisschen immer so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Gell? Also ich bringe da immer gerne einen Vergleich mit dem Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus. Da ist der Chef. Und du musst als Gast ganz, ich möchte nicht sagen demütig, aber respektvoll warten, wie er dir deinen Tisch zuweist. Und er ist der Herr und das zeigt er dir auch ein bisschen. Vielleicht auch nicht die ganz gute, aber es ist halt in Wien. Nur ich will damit sagen, da ist das Bedienen in dem Sinne kein Problem.
Nein, es ist kein Problem. Also ich sehe, wie gesagt, eben den Service als Gastgeber. Mhm. Also man lädt ja zu Hause auch ja gerne Gäste ein. Man deckt den Tisch, man richtet was her. Man bedient seine Freunde, seine Gäste, seine Eltern, die man zu Hause einladen. Und dieses Gastgeber-Sein, das ist eigentlich schon was Schönes. Und das macht man eigentlich intuitiv eigentlich schon gern. Mhm. Also man kennt es im Privaten, aber im Augenblick ein bisschen schwieriger im Professionellen.
Wo soll es hingehen mit dem Hofgut? Du bist ja offenbar ein Mensch, der immer voller Ideen und Pläne steckt. Gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich noch gern machen oder da möchte ich noch gern ein neues Themenhaus haben? Wo siehst du euch in 5 Jahren?
Also es gibt natürlich sehr viele Ideen, aber man muss immer ein bisschen schauen, ob die Gäste in diese Richtung damit tendieren. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren, gerade nach Corona, sehr viele Tagungen gehabt und wo wir gemerkt haben, diese Kommunikation ist wieder wichtig und das Treffen im Hofgut eben für verschiedene Firmen, die sich da zusammenwachsen müssen, ist sehr, sehr stark. Und das ist eine Richtung, wo wir uns ein bisschen ausrichten, auch, dass wir also auch für diese Gruppen also sehr, sehr gut dastehen. Also da gibt es Ideen, wie es weitergehen kann. Wir sind in einer Größe, die wahnsinnig viel Spaß macht und uns einzigartig macht. Also ich sage mal, im Schnitt 20 Gäste auf 30.000 Quadratmeter Grund. Das ist unsere Qualität.
Das ist auch euer Pfund, mit dem ihr wuchern
genau, also
könnt.
Mhm. Nicht schneller, höher, weiter, nein, sondern genau. Eben muss ein bisschen mit dem Bedacht. Und auf der anderen Seite bringen wir immer wieder diese Häuser auf den neuesten Stand. Also wir müssen ja auch ständig immer nachrenovieren. Jetzt gibt es ja uns seit 25 Jahren, seit 20 Jahren eben die Themenhäuser. Und auch da haben wir immer ständige Arbeit und Verbesserungen.
Also die Arbeit geht euch nicht aus.
Und Arbeit geht uns nicht aus.
Ich habe es nicht
und bezweifelt. Und gerade das Thema Garten, wie gesagt, da wächst ja die Arbeit sogar nach. Ja.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Schönen Dank für den Besuch. Hat Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ja, bleibt so, wie ihr seid. Dann passt es schon.
Auch von unserer Seite vielen, vielen Dank. Hat auch viel Spaß gemacht.
Ja, toller Morgen.